Herzlich willkommen hier bei Beziehungsweise, deinem Podcast und deinem Raum für Verkörperung, Beziehung und Bewusstsein. Hier geht es um wahrhaftige, echte Begegnungen mit dir selbst, mit anderen und mit dem Leben. Ich bin Angelina und ich begleite Menschen dabei, das, was sie tief in sich spüren, wirklich zu verkörpern. Schön, dass du wieder dabei bist und ich möchte mich als erstes bedanken für all die tollen Kommentare, Feedbacks und Rückmeldungen zur Neutaufe, zur Veränderung meines Podcastes. Super berührend, super schön. Danke, danke, danke. Ja, ich habe jetzt hier auch tatsächlich mein Intro. Ich muss das am Anfang noch ein bisschen ablesen, denn ich habe jetzt so viele Jahre und so viele Folgen das zweifelsfrei Intro aufgesprochen, dass wenn ich das nur unbewusst machen würde, ich das alte Intro noch formulieren würde. Daher, genau. Ja, ich freue mich auf diese heutige Folge. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was Liebe ist und inwiefern meiner Meinung nach uns Liebe auch tatsächlich herausfordern sollte. Ja, ich habe auf der Webseite irgendwo eine Zeile stehen in die Richtung, ich finde es wichtig, dass Liebe uns herausfordert. Und wenn deine Definition von Liebe dich nicht herausfordert, dann weiß ich nicht, ob du und ich so gut matchen und zusammenpassen. Ja, und ich möchte darüber sprechen, genauer, was ich damit meine. Und gemeinsam dem näher kommen, dass Liebe wirklich dem Leben dient und der Wahrheit dient und dass das ehrlich gesagt nicht immer angenehm ist. Und ich möchte natürlich die Folge wie immer auch praxisorientiert halten, sodass du überprüfen kannst und schauen kannst, ganz konkret in deinem Leben mit Körperbezug, was kannst du tun mit diesen Impulsen, die ich reingeben möchte. Lass uns loslegen. Ja, also ich finde, dass wir kulturell, aber auch in therapeutischen Kreisen, ja, siehe die letzte Podcast-Folge, oft ein Verständnis entwickelt haben, in dem Liebe fast gleichgesetzt wird mit Sanftsein, mit niemanden verletzen, mit niemanden triggern, mit Verständnis haben, mit Raum halten, mit Spiegeln, mit validieren. Ja, meine Frage ist, woran erkennst du, dass etwas Liebe ist? Denn meiner Meinung nach erkennst du das nicht nur an angenehmen Gefühlen. Ja, wir glauben erstmal intuitiv, Liebe ist warm, sie fühlt sich gut an, Liebe ist akzeptierend, sie gibt mir Sicherheit. Ja, sie lässt mich sein, wie ich bin. Ja. Das kann Liebe sein, aber ich glaube nicht, dass all das Liebe ausmacht. Ich möchte diese Gleichung von Liebe ist immer angenehm mit dir auseinandernehmen. Ganz ehrlich, Liebe erschöpft sich nämlich absolut nicht in angenehmen Dingen. Ja? Es gibt Momente, in denen Liebe schützt, es gibt aber auch Momente, in denen Liebe konfrontiert. Es gibt Momente, in denen Liebe hält, Raum hält. Es gibt aber auch Momente, in denen Liebe loslässt, alleine lässt. Es gibt Momente, in denen Liebe weich ist und es gibt auch Momente, in denen Liebe ja, relativ kompromisslos ist. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir nur einer der Seiten zulassen, dann reduzieren wir Liebe auf eine Strategie. Liebe ist weder eine Strategie, noch ist sie ein Gefühl. Ja, Liebe ist für mich eine Kraft. Das heißt, wie gesagt, manchmal fühlt sich Liebe wunderbar an und manchmal ist es eher die Wahrheit, die ich nicht hören wollte. Als Ausdruck von Liebe. Manchmal ist ein Nein Ausdruck von Liebe. Manchmal ist eine Grenze, eine Trennung Ausdruck von Liebe. Manchmal ist eine Konfrontation Ausdruck von Liebe. Ja? Und manchmal ist das Unangenehme, das die Liebe mit sich bringt, sogar der Preis dafür, dass etwas Wahrhaftigeres entstehen kann. Und ja, wie gesagt, das hat mit der letzten Folge zu tun, wo ich über Traumasensibilität gesprochen habe. Ja, denn auch dort verwechseln wir manchmal das, was sich sicher anfühlt, mit dem, was uns tatsächlich in Richtung Heilung führt. Nicht jede Erfahrung von Schmerz bedeutet, dass gerade etwas gegen die Liebe geschieht. Manchmal geschieht Schmerz, weil die Liebe etwas Größeres hervorbringen möchte. Und das ist mir natürlich wichtig, dass ich richtig verstanden werde. Ich sage jetzt hier nicht, wenn es weh tut, dann ist es automatisch Liebe oder dann ist es wahrscheinlich Liebe. Ja? Also ich möchte hier sehr genau sein und auch richtig verstanden werden. Gewalt ist nicht Liebe, die tut auch weh. Missbrauch ist nicht Liebe. Manipulation ist nicht Liebe. Grenzüberschreitung ist nicht Liebe. Und auch eine schmerzhafte Wahrheit ist nicht automatisch dadurch ein Ausdruck von Liebe, dass sie wehtut. Okay? Das heißt, ich möchte in keinsterlei Weise so verstanden werden, dass ich traumatisches Verhalten, ja, wie gesagt, Gewalt, Missbrauch, Grenzverletzung rechtfertige. Okay? Die Frage ist vielmehr die tiefere, die darunter liegt. Wozu dient dieser Schmerz? Führt dieser Schmerz in mehr Freiheit, mehr Wahrheit und mehr Lebendigkeit? Oder führt dieser Schmerz in mehr Angst und Abhängigkeit? Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ich nenne dir ein Beispiel im Kontext Elternschaft. Ja, wenn du Mutter bist, wenn du Vater bist, weißt du das. Und auch sonst kannst du dich, denke ich, gut reinversetzen. Ein Kind rennt auf die Straße. Die Mutter oder der Vater packt das Kind fest am Arm. Für das Kind ist das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht angenehm. Ja? Vielleicht sogar schmerzhaft, vielleicht erschrickt das Kind. Vielleicht weint es sogar. War diese Handlung liebevoll? Ja. Hat es sich liebevoll angefühlt? Nicht unbedingt. Okay? Das heißt, die Qualität einer Handlung ist nicht identisch mit dem unmittelbaren Erleben von dem, der diese Handlung empfängt. Nehmen wir jetzt einen therapeutischen Kontext, ja, angelehnt an die letzte Folge. Wenn ich zu jemandem sage, ganz ehrlich, ne, also zu einem Klient, einer Klientin, ich glaube dir nicht, dass du machtlos bist, dann kann das zunächst wie eine Ablehnung wirken. Vielleicht könnte die andere Person denken, du verstehst mich nicht. In Wirklichkeit meine ich mit diesem Satz was anderes. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen von meiner Seite, der so etwas bedeutet wie, ich sehe in dir mehr Kraft, als du selbst gerade sehen kannst. Ja? Auch hier kann Konfrontation liebevoll sein, wenn sie aus einer Haltung entsteht, die den Menschen nicht klein macht, sondern ihn oder sie an seine eigene Handlungsfähigkeit erinnert. Ja? Für mich ist aber auch die Intention alleine nicht ausreichend. Okay, also es ist jetzt nicht im Sinne von der Zweck heiligt die Mittel, sicherlich nicht. Ja, es gibt viele Menschen, die mit guten Absichten handeln und dennoch großen Schaden anrichten, weil sie Dinge nicht richtig einschätzen können oder weil das Wie, ja, du kennst sicherlich den Spruch, der Ton macht die Musik. Und die Art und Weise ist tatsächlich auch entscheidend. Das heißt, wie gesagt, Liebe ist für mich kein Gefühl, es ist eine Ausrichtung. Liebe bedeutet für mich nicht, dass ich dafür sorge, dass du dich immer gut fühlst, sondern Liebe bedeutet, dass mein Handeln dem Leben dient, der Wahrheit und der Freiheit. Und das sind die Fragen, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Dient mein Verhalten, das, was ich als Liebe definiere, dem Leben, der Freiheit, der Würde des anderen? Dient sie der Eigenverantwortung? Dient sie der Fähigkeit, dass die andere Person sich immer mehr selber tragen kann? Und viele spirituelle Traditionen sprechen auch über dieses Paradox. Ich meine, jede Tradition, die Liebe wirklich in seiner oder ihrer Essenz und Kraft erfahren hat, der oder die würde definitiv sagen, dass Liebe und Zerstörung nicht unbedingt gegenteilig sind. Ja, also Liebe ist nicht das Gegenteil von Zerstörung, sondern Liebe ist das Gegenteil von Trennung. Meiner Meinung nach, das ist ein großer Unterschied. Manchmal muss etwas zerstört werden, weil es Trennung aufrechterhält. Ja? Manchmal muss etwas sterben, damit etwas Wahrhaftiges entstehen kann. Beispielsweise eine Beziehungsvorstellung, an der ich rütteln muss, die ich erweitern muss. Ein Selbstbild, ja, solange ich rumrenne mit dem Selbstbild von wegen, ne, ich kann das nicht und niemand mag mich, habe ich niemals die Möglichkeit, das zu erfahren, ja, die Liebe in ihrer Essenz zu erfahren, zum Beispiel. Manchmal muss eine Abhängigkeit zerstört werden, eine Illusion, eine Identität, ja, eine Schutzstrategie. Und wie gesagt, von außen sieht es möglicherweise überhaupt nicht nach Liebe aus, sondern sieht vielleicht eher aus, warum machst du das kaputt? Ja, warum lässt du mich im Stich? Weil genau diese Form verhindert, dass etwas Lebendigeres entstehen kann. Und ich möchte, dass das ein bisschen greifbarer wird. Über ein Beispiel sprechen aus meinem Beziehungsalltag. Eine Situation, die ich in der Begegnung mit meinem Mann hatte, ich vor einigen Wochen. Und zwar folgendes Thema oder Szenario. Es war Samstag und wir leben in einem Häuschen, in einem Haus mit einem wundervollen riesigen Grundstück, auf dem es immer was zu tun gibt. Wir wohnen seit 3 Jahren in diesem Haus. Vorher haben wir 2 Jahre lang dieses Haus renoviert, ein altes Häuschen, das wir gekauft haben und umgebaut haben, kernsaniert haben. Und wie gesagt, es gibt immer Projekte, das erschöpft sich natürlich nicht. Und Samstag ist oft ein Tag, wo wir ein bisschen was werkeln. Ja, neben dem, dass wir viel Raum für uns haben und spüren, was möchte mehr Raum haben in uns, einzeln oder in der Beziehung, ist es auch so ein bisschen ein Werkeltag. Und mein Mann hat oft Schwierigkeiten damit an einem Samstag, denn der ist es gewohnt, ja, zu arbeiten, zu funktionieren, zu tun, zu machen. Der hat erstmal Schwierigkeiten, wenn der so einen Raum hat oder einen ganzen Tag, wo er an sich eigentlich nichts muss. Und dann fällt es ihm sehr schwer, einfach nach sich zu schauen. Das fällt ihm leichter, To-Dos aufzuschreiben und die dann in irgendeiner Weise auch anzugehen. Und das ist natürlich ein sehr tiefes Thema, über das ich wahrscheinlich auch nochmal sprechen werde. Bei Männern oft noch stärker verankert als bei Frauen. Ja, nur wenn ich etwas leiste, dann bin ich gut genug, beziehungsweise anders formuliert. Ich nehme mich selber gar nicht so wichtig. Ich spüre meine Bedürfnisse vielleicht gar nicht mehr so sehr, weil ich mich tendenziell eher ein bisschen als eine Maschine erlebe, die abarbeitet und macht und funktioniert. Das heißt, das ist die Komfortzone meines Mannes, sich Aufgaben zu suchen und die abzuarbeiten und sich dann gut zu fühlen. Und da geraten wir oft aneinander, weil ich nichts mehr über meine Innenwelt stelle. Kein To-Do, kein Abarbeiten von irgendwas im Außen oder für andere Menschen ist für mich wichtiger als der Raum meines Wohlbefindens. Und Wohlbefinden heißt jetzt auch hier nicht immer Komfortzone, sondern es heißt aber, dass ich meine Innenwelt, meine Bedürfnisse ernst nehme. Und dass ich nicht, dass ich versuche, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, nicht über meine Grenzen zu latschen und zu gehen. Was dann nach außen oft bei meinem Mann dieses Gefühl hervorruft, du unterstützt mich nicht oder du machst weniger als ich. In Wahrheit hat er natürlich die Wahl, sich genauso wichtig zu nehmen. Und wie gesagt, ich werde sicherlich nochmal über dieses Thema sprechen, denn da ist auch in ihm dann eine Angst, ja, wenn wir das jetzt alle machen würden, nur nach uns schauen, dann würden wir ja gar nichts mehr geregelt bekommen. Dann würde ja hier alles liegen bleiben und alles, die ganze Welt im Chaos ertrinken. Ich bin nicht dieser Meinung, aber das ist nochmal ein anderes Thema. In Wahrheit, es ist die Angst, an dieser Stelle weniger zu tun oder nichts zu tun, Dinge liegen zu lassen. Jedenfalls hat er dann gewerkelt, es ging darum, ein Vordach neu zu machen, zu streichen, erstmal das alte abzureißen, zu streichen, das Geländer, wo dieses Vordach draufgelegt werden soll, das neue abzuschleifen, zu streichen, etc. etc. Und ich habe anfangs geholfen und dann habe ich gesagt, so, und ich gehe jetzt rein, ich mache eine Pause. Und er hat natürlich nichts gesagt, aber man hat es ihm angemerkt, dass er das jetzt nicht so gut findet. Und wie gesagt, er hätte genauso eine Pause machen können. Nee, dann hat er natürlich weitergemacht. Und wir haben dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es im Endeffekt, von der Reihenfolge, es ist ja völlig egal. Es geht dann darum, dass ich mich an dieser Stelle einfach mit ihm angelegt habe und gesagt habe, pass auf, für mich fühlt sich das überhaupt nicht gut an, dass du das gerade weitermachst. Für mich fühlt es sich so an, als ist es deiner Angst zu folgen und nicht der Liebe zu folgen, nicht der Selbstliebe folgen, sondern deiner Angst folgen. Indem du jetzt hier weiter hasselst, statt mal eine Pause machst, reingehst und wirklich spürst, wie es dir geht und was da ist. Hat ihn natürlich getriggert, wollte er nicht hören. Hat vielmehr es bei ihm gelandet wie, er macht Dinge falsch. Ja, und dann hat er noch sowas gesagt in die Richtung von, ich sei undiszipliniert. Habe ich gesagt, Moment. Wir wissen beide, dass ich nicht undiszipliniert bin. Und dass Disziplin nicht bedeutet, mich aufzuopfern, meine Grenzen zu überschreiten. Ja, wenn das der Preis ist für eine scheinbare Disziplin, und das haben wir gelernt in dieser Kultur, dass wir das so glorifizieren, ein Aushalten, ein Durchhalten für etwas Gutes, wo ich denke, wenn es uns schlecht geht dabei, kann niemals etwas Gutes rauskommen. Stress und über die eigenen Grenzen gehen kann nie zu etwas Positivem führen. Selbst wenn das Ergebnis dann ein fertiges To-Do ist, der Schaden in Anführungszeichen, den du anrichtest in dir, meiner Meinung nach, ist sehr viel größer als das wundervolle Ergebnis, was du hast. Und das ist ja, um das jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, diese Art des Aufopferns, was wir glorifizieren, was wir, wie gesagt, dann Disziplin nennen. Und Disziplin ist etwas Positives, haben wir hier gesagt in dieser Kultur. Also verstehe mich nicht falsch. Ja, ich kenne natürlich auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine Willensbereitschaft und eine Anstrengung auf sich zu nehmen und diszipliniert zu sein, weiß ich auch, dass auch da ein Leidensdruck entstehen kann, aber von dieser Art spreche ich nicht, jetzt gerade, von diesem Aspekt. Wir haben ja auch, ich glaube, es gibt ja im Militärbereich auch diese Bezeichnung des Ehrentodes, ja. Das heißt, wir behaupten, dass es was Ehrenhaftes sei, sein Leben zu geben. Für was genau? Irgendwelche politischen Interessen? Für mehr Krieg, mehr Kampf? Wo wir dann aber behaupten, es sei ja das Richtige? Also wir glorifizieren in dieser Kultur meiner Meinung nach zwei Dinge. Einerseits das Nettsein. Ja? Das heißt, wir setzen gleich, ein guter Mensch ist ein netter Mensch. Aber ein Mensch kann unglaublich nett sein und gleichzeitig unehrlich. Er kann konfliktscheu sein, er kann angepasst sein, er kann abhängig sein und er kann passiv-aggressiv sein. Und jemand kann sehr klar sein und trotzdem zutiefst liebevoll. Ja? Das heißt, Liebe ist nicht immer nett, aber Liebe ist wahrhaftig. Das ist also der eine Punkt, den wir glorifizieren, das Nettsein und wie gesagt, das Aufopfern, das Leiden, das mich hinten anstellen. Es ist eine wichtige Fähigkeit, sich selber hinten anstellen zu können. Es gibt Menschen, die können das gar nicht. Und dennoch ist der Großteil meiner Meinung nach, ne, von unserer kulturellen Prägung tendenziell das, dass wir es glorifizieren, durchzubeißen, was zu schaffen, was auf die Beine zu stellen, was fertig zu kriegen, etc. Und es nicht glorifizieren, wenn Menschen mit sich verbunden bleiben und sich wirklich fragen, möchte ich das gerade machen? Tut mir das gut? Und das sollte meiner Meinung nach glorifiziert werden, denn das ist viel schwerer und viel mutiger, als einfach nur durchzuziehen. Das heißt, in dem Fall, wenn ich sage, Liebe konfrontiert, ne, in dem Beispiel, wie ich meinen Mann konfrontiert habe, in dem Beispiel, dass wir ja dann wirklich einen Konflikt hatten, so und erstmal ich auch gesagt habe, du, wenn das deine Wahrheit ist, dann mach das. Ich mach was anderes. Wir sind dann erstmal den halben Jahr wie getrennte Wege gegangen. Und den halben Tag, sorry, ich glaube, ich habe gerade gesagt, das halbe Jahr. Und abends nochmal, als er dann wieder ein bisschen mehr in sein Spüren gekommen ist, als er sich dann erlaubt hat, nachdem die Arbeit getan war, sich zu fragen, wie es ihm geht, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Scheiße, du hast recht. Ja. Und dazu muss ich aushalten, dass Konflikte entstehen, dass der andere nicht erkennt und es hätte ja sein können, dass er das überhaupt nicht erkennt. Ja, es hätte ja sein können, dass er dieser Meinung immer noch ist. Ja, und dass unser Konflikt sich nicht aufgelöst hätte. Und das muss ich halten lernen. Das ist ganz, ganz schwierig und wichtig. Und das heißt, wenn ich da jetzt noch praktischer werde und dich mehr frage, was deinen Alltag angeht und deine Themen. Vielleicht kennst du diese Momente, in denen du eigentlich weißt, was wahr ist, aber vielleicht sogar dein Körper, dein Nervensystem, deine Körperin sofort Alarm schlägt, sobald du danach handeln möchtest. Ja? Also wie gesagt, zum Beispiel, du möchtest Nein sagen. Du willst zum Beispiel jemand verlassen, eine Grenze setzen. Du willst endlich sagen, was du wirklich fühlst. Und dein Nervensystem und deine Körperin, dein Körper sagt, Gefahr. Bedrohung. Ist das unangenehme Gefühl oder die Körperempfindung, das Zusammenziehen, die Enge, dann automatisch ein Zeichen dafür, dass die Handlung falsch ist? Oder könnte es auch bedeuten, ich betrete gerade etwas, das mein Nervensystem noch nicht kennt und das macht mir Angst? Und da dürfen wir unser System Schritt für Schritt an die Hand nehmen. Aber der erste Schritt ist, uns ehrlich, wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich zu begegnen und immer wieder zu gucken, dient das gerade meiner Angst oder dient das wirklich dem Leben? Ja, weil wie gesagt, manchmal halten wir an jemandem fest, weil wir Angst vor Verlust haben und nennen es Liebe. Manchmal sagen wir Ja und Amen, weil wir Angst haben vor Ablehnung und nennen es dann Liebe und etwas dem anderen zuliebe zu tun. Manchmal vermeiden wir Wahrheit, weil wir niemanden verletzen wollen, weil wir Angst haben davor, dass es unangenehm ist für den anderen und nennen es dann Liebe und sagen, wir wollen schützen. Und oft dienen all diese Verhaltensweisen in Wahrheit unserer Angst. Und das ist wichtig, dass wir uns das fragen, und damit möchte ich diese Folge enden, dass du dich fragst, wenn du möchtest, wo verwechselst du gerade Liebe mit Angst? Was würdest du tun, wenn du nicht dafür sorgen müsstest, dass alle dich mögen? Und du kannst deinen Körper fragen, was fühlt sich vielleicht unangenehm, aber gleichzeitig weit, wahr und lebendig an. Und was fühlt sich zwar sicher an, macht mich aber gleichzeitig kleiner. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, sich das erstmal einzugestehen, mit dem Licht deines Bewusstseins, mit einer liebevollen, radikalen Ehrlichkeit, die der Liebe dient, dir das anzuschauen, heißt nicht, dass du es sofort umsetzen können musst. Ja? Sondern dann geht der Prozess los, dich so zu kräftigen und zu stärken, dass du irgendwann spürst, es ist schmerzhafter und unangenehmer, die Wahrheit nicht zu sagen, mich zurückzuhalten, anzupassen an der Oberfläche, dass eine scheinbare Harmonie da ist. Es ist schmerzhafter und unangenehmer, als tatsächlich den Konflikt beispielsweise zu riskieren. Das heißt, ich habe oft diese Situation, dass ich mich, es klingt paradox, aber in Konflikte hinein entspannen kann. Und das hat, wie gesagt, wieder diesen Moment der gegebenenfalls Konfrontation, die vielleicht auch in eine Zerstörung mündet von dem Selbstbild oder zumindest eine genauere Untersuchung, ja, wie in dem Falle meines Mannes, das Selbstbild. Ich muss etwas leisten und machen und darf erst dann mich um mich kümmern. Das gilt es zu opfern und das darf auch sterben oder zerstört werden. Im Namen der Liebe. Dass Liebe sich ausbreiten kann in ihm und dann natürlich auch mehr Liebe fließen kann zwischen uns. Denn ich spüre sofort, wenn er getrieben ist von Angst. Und in dem Moment hat weder bei ihm Liebe Platz, noch zwischen uns kann irgendwas Liebevolles fließen. Das heißt, geh gerne damit. Vielleicht ist Liebe nicht das, was sich immer gut anfühlt. Vielleicht ist Liebe das, was dem Leben dient. Und spüre, in welchen Situationen darfst du den mutigen Schritt wagen, radikal ehrlich zu sein mit dir selber und was braucht es, wie kannst du dein System unterstützen, stärken und kräftigen, das hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, by the way, die Beine zu stärken, ja, wenn ich zum Schluss da nochmal ein, zwei Praxisimpulse reingebe, dich wirklich zu stärken und zu stabilisieren in deiner Ausdrucksstärke, in den Beinen, in der Verbindung mit der Erde, in dieser Standfestigkeit, in der Wahrheit, die vom Bauch und vom Herz über die Kehle, das heißt die Stimme, zu trainieren, zu öffnen, dass sie Töne machen kann. Ja, dass du übst, wie in einer kraftvollen Körperposition zu sein. Das heißt, du kannst da ja auch mal spüren, wie ist deine Körperposition, deine Körperhaltung, deine Atmung, deine Stimme, dein Energiefeld, wenn du deiner Angst folgst und es scheinbar Liebe nennst. Ja? Und inwiefern ist es, macht es natürlich dem System, ist es, hat es eine Aufregung und ein wow, Hilfe, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber es ist dennoch etwas Ermächtigendes. Es ist etwas, was dir auch Kraft gibt und schenkt. Und wie gesagt, Schritt für Schritt dein System, indem du deinen Körper, dein Energiefeld kräftigst und stärkst. Und dich selber an die Hand nimmst. Ich kann das. Ich bin eine Dienerin der Liebe. Und nicht, ich sage dir nicht das, was du hören möchtest. Unter Umständen. Ja? Das ist Freiheit. Und damit schenkst du anderen Menschen so, so, so viel. Danke. Danke, danke, danke für dein Lauschen, für dein Forschen im Dienste der Liebe. Der Liebe als Kraft und dass wir uns dem mutig entgegenwerfen, was das von uns braucht und verlangt, Step by Step. Hab einen wundervollen, kraftvollen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn du magst.